Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Hallo, ihr Lieben, ich heiße Daniel, ich bin leitender Pastor in der Christusgemeinde und ich starte mal so als Überschrift. Alle immer gleichzeitig. Und ich nehme euch mit in unsere Wohnung, in meine Alltagssituation. Ich stehe so in unserem Wohnungsflur zwischen Wohnzimmer und Küche. Vor mir steht ein Kind und es erzählt mir aufgeregt, was es an diesem Tag erlebt hat, während ein anderes Kind aus dem Wohnzimmer mit dem iPad in der Hand laut ruft, was gerade sein Lieblingssong ist und dieser parallel schon läuft, während in der Küche ein anderes, wir haben drei, irgendwann hört das die Raumtour auf, ein anderes Kind sich beklagt, dass es nichts zu essen gibt und ob es bitte noch mehr Schokolade haben darf. Alles gleichzeitig. Alle wollen was von einem. Kennt ihr das? So am besten gleichzeitig. Ihr guckt in euer E-Mail-Postfach, auf euer Handy, auf den Messenger eurer Wahl und denkt, ach du meine Güte, so viele unbeantwortete Nachrichten, worauf ich überall reagieren soll, um was ich mich kümmern muss, dieses und jenes. Vielleicht ist es auch so eine Alltagssituation. Ja, du bist in der Schule und hast da diesen Abgabetermin oder in der Ausbildung, wo auch immer denkst, oh, darum muss ich mich unbedingt noch kümmern. Oder es ist der Chef, der was von dir will. Oder du bist einfach nur im Internet unterwegs und merkst, boah, ich muss hier ein Like da lassen, da soll ich irgendwas abonnieren, meine Daten wollen sowieso alle haben. Alle wollen was von mir. Vielleicht habe ich es ein bisschen überzeichnet. Aber kennt ihr das, so ein leichtes Gefühl von Überforderung, was man sich alles kümmern muss? Ja, ein paar zaghaft, ja, so zwei Leute, dankeschön für die Ehrlichen hier, wir sind in der Kirche, ein paar von euch sind ehrlich. Schön. Das macht wenig Spaß und viel Stress, so ein Modus, zumindest in meinem Leben. Auch weil der Tag eben nur 24 Stunden hat, bevor der nächste Tag mit den nächsten Kümmeraktionen anbricht, mache ich jetzt ein Angebot. So, für manche von euch ist dieses Angebot eher eine Erinnerung. Für andere von euch, ihr hört das zum ersten Mal. Aber das Angebot ist für alle das Gleiche. Was ist das Angebot? Inmitten von all dem, um das du dich kümmern musst, möchte ich dir jemanden vorstellen, der sich um dich kümmern möchte. In all dem, worum du dich kümmern solltest, möchte ich dir gerne jemanden zeigen oder dich an jemanden erinnern, der sich um dich kümmern möchte. Wir haben das eben schon gehört, wir sind in einer Predigtserie und das bedeutet, dass wir mehrere Sonntage zusammenhängend über ein Thema sprechen. Das Thema heißt Jesus und wir schauen uns das Leben von Jesus Christus an, lesen dazu aus einem Lebensbericht von Jesus, dem Johannesevangelium. Was hat er denn so gesagt? Was hat er denn so gemacht? Und mein Kollege Ruben, der hat diese Predigtserie mit einem Video gestartet, was vielleicht manche gesehen haben. Er sagt in diesem Video: Wir wollen uns in diesen Wochen von Jesus stören lassen. Jesus hat vor 2000 Jahren Dinge getan und gesagt, die damals nicht in das Weltbild gepasst haben. Und er sagt oder hat Dinge gesagt und getan, die auch heute nicht in unser Weltbild passen. Und wir wollen uns von ihm stören lassen, von ihm hinterfragen lassen. Nicht, weil wir es lieben, uns selbst zu quälen, sondern weil Jesus ein Versprechen damit verbindet. Er sagt, wer sich auf mich einlässt, auf meine Worte und mir nachfolgt, der kann Leben finden. Und zwar nicht stressiges Leben, sondern Leben im Überfluss, Leben in Fülle. Und da werfen wir jetzt einen Blick in die Bibel. Wir gehen in dieses Johannesevangelium. Wenn du keine Bibel hast, kein Stress. Wir haben die Texte hier oben auf dem Beamer. Und wir schauen mal in das 10. Kapitel, was Jesus da sagt. Er sagt in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ich bin ein Hirte. Kurze Erklärung, dieses Hirtenmotiv, das kommt überall in der Bibel vor, also von Anfang bis Ende. Ich habe da vor Jahren so ein ziemlich dickes Buch drüber gelesen. Schon im ersten Buch der Bibel gibt es einen Mann, der heißt Jakob, später heißt er Israel, und er betet, Gott, mein ganzes Leben bist du mein Hirte gewesen. Und dann im Verlauf der Bibel gibt es immer wieder Momente, wo Gott die Anführer des Volkes als Hirten anspricht, dass sie Aufgaben haben, die irgendwie so hirtenmäßig sind. Leute versorgen, Leute heilen, Leute führen, Leute beschützen und so weiter. Und wenn man den Lebensbericht von Jesus liest, dann sieht man auch in den Kapiteln vorher, dass Jesus Dinge tut, die man so einem Hirten zuschreiben kann. In Johannes 9 heilt er jemanden. Etwas weiter vorher ernährt Jesus 5000 Menschen. Witzigerweise auch noch auf einer Wiese. So, Jesus führt Menschen durch seine Lehre und führt sie in Situationen, wo sie Neuorientierung finden. Jesus als Hirte. Und hier fängt es jetzt an zu knirschen und da kommen die ersten Störfaktoren rein. Denn unser Bild von einem Hirten ist ein ganz anderes als das, wie wir es in der Bibel finden. Wir haben ja vielleicht so ein romantisches Bild von einem Hirten, so Krippenspiel oder so ein pausbäckiger Junge irgendwie oder sowas super Kitschiges, gibt es auch mit einem Lämpchen auf dem Arm und so. Wenn man dann in die Bibel schaut, merkt man, so sind Hirten gar nicht gewesen. Das sind wilde, mutige, abenteuerlustige Leute, Personen, für die Älteren unter uns, so wie Indiana Jones. Ja? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und einer der bekanntesten ist König David, vielleicht schon mal gehört. Der fängt in seinem Job auch erst als Hirte an, wird dann zum König, also hat auch dieses Hirtenamt, sich kümmern, schützen und so weiter. Und es gibt eine Szene in dem ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, wo David so ein bisschen beschreibt, was er als Hirte gemacht hat. Und da erkennt man ganz schön diese starke Seite von einem Hirten. Ich lese uns das einmal vor. Das steht im Alten Testament im ersten Buch Samuel. Da sagt dieser Hirtenkönig, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel und ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Und Jesus sagt, ich bin ein Hirte. Jetzt musst du wissen, Jesus ist ein jüdischer Mann in der jüdischen Kultur und jüdische Kinder von klein auf lernen die Bibel zum Teil große Passagen auswendig. König David ist für die Juden nicht irgendwer. Also der weiß, wer David ist, er kennt diese Passage und er stellt sich hin und sagt, ich bin ein Hirte, ich bin ein Wilder, ich bin kein Schisser, ich arbeite nicht mit Angst zusammen. Und das, glaube ich, ist eine gute Nachricht für uns heute hier. Die R&V-Versicherung, also eine der größten Versicherungsgesellschaften in Deutschland, hat letztes Jahr eine große Umfrage gemacht zum Thema Angst. Und siehe da, wir sind ein relativ ängstliches Volk. So die Top 2 Ängste von Menschen in Deutschland sind erstens steigende Lebenshaltungskosten und politische Instabilität. Letztes Jahr. So, und wir haben eine Praktikantin vor einiger Zeit gehabt, die arbeitet im Kongo. Wenn ich ihr Newsletter lese über die politische Lage im Kongo oder Kosten allein für Hygieneprodukte im Kongo, dann würde ich sagen, so Angst, also steigende Kosten ist relativ so im weltweiten Vergleich. Und trotzdem fühlen wir das ja. Also wir sind eine der reichsten und sichersten Nationen und trotzdem fühlen wir Angst. Und in diese Situation kommt der gute Hirte, der kein Schisser ist. Und wir sehen, er will nicht etwas von dir, er will etwas für dich. Ein furchtloses Leben. Jesus ist der gute Hirte, der gegen Angst angeht. Und ich glaube, so als erstes in dieser Predigt möchte ich dich das fragen, wo brauchst du so einen Hirten? Also wenn wir sagen, ein Hirte ist jemand, der schützt oder heilt oder versorgt und pflegt und so weiter, überleg mal, wo in deinem Leben könntest du so jemanden gebrauchen? Und dann geht's noch weiter. Dieses Angebot, das Jesus macht, guck mal, wie ich bin, so und so, ein guter Hirte, das wird dann in Vers 11 ja erweitert. Ich habe ja nur über den ersten Teil gesprochen bisher. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Lebenseinsatz, absolute Hingabe. Was hat es damit auf sich? Da kann man jetzt ganz viel dazu sagen, auch mit Ostern und dem Kreuz und so weiter. Ich möchte gern mich auf eine Sache fokussieren und ich glaube, für einzelne von euch ist das, was ich jetzt sage, das ist das Ding heute. Und mehr werde ich gar nicht sagen. Was hat es mit dieser Hingabe auf sich? Jesus redet darüber selber 5 Kapitel später in Johannes 15 und er erklärt es seinen Nachfolgern, weil die haben es scheinbar auch nicht verstanden. Und er sagt dann, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Okay, Jesus, warum diese Lebensaufgabe, Hingabe, was motiviert dich, was treibt diesen guten Hirten, diesen wilden Hirten, was treibt ihn an? Johannes 15, Vers 13, Liebe. Es ist Liebe. Und weil Liebe in Hamburg ja so ziemlich alles bedeuten kann, wollen wir da mal ein bisschen reinzoomen. Und ich ahne, jetzt kommen auch die nächsten Störgeräusche, das nächste sich hinterfragen lassen von Jesus. Es gibt einen Autor, der so ungefähr einmal im Monat in unserer Gemeinde zitiert wird. Das tue ich jetzt. Kontingent ist aufgebracht. Der Mann heißt C.S. Lewis, ist ein irischer Schriftsteller gewesen, hat erstmal sein Leben lang mit Glaube nichts am Hut gehabt, sich dann für Jesus entschieden, sehr intelligenter Mann, war in Oxford und so weiter. Und der hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben. Mitten im Zweiten Weltkrieg schreibt er ein Buch, das heißt Über den Schmerz. Und innerhalb von 3 Jahren hat dieses Buch 10 Auflagen erlebt. Und er schreibt darüber, wie er mit seinem brillanten Verstand, den Gott der Liebe versteht und was das eigentlich für uns bedeutet. Und ich glaube, die Anzahl der Auflagen spricht für sich, dass er da keinen Quatsch erzählt hat. Ich möchte das gern mit euch teilen. Er schreibt, die Wahrheit ist, dass die Liebe Kraft ihres eigenen Wesens nach der Vervollkommnung des Geliebten verlangt. Da kann man eigentlich schon aufhören. Das Zitat ist länger, aber ist schon... Okay, was bedeutet das? Liebe kann alle Schwächen vergeben und ihn zum Trotz lieben. Aber Liebe kann nicht aufhören zu wünschen, dass diese Schwächen verschwinden. Liebe ist empfindlicher als selbst der Hass gegen jeden Makel an dem Geliebten. Von allen Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten. Sie erfreut sich an wenig, aber sie verlangt alles. Wenn das Christentum sagt, dass Gott den Menschen liebe, so ist gemeint, dass Gott den Menschen liebe, nicht, dass er sich auf irgendeine desinteressierte, unbeteiligte Weise mit unserem Wohlergehen befasse, sondern dass wir, eine schauererregende und überraschende Wahrheit, der Gegenstand seiner Liebe sind. Du verlangst nach einem lieben Gott, du hast ihn. Nicht ein greisenhafter Wohlmeiner, der dir schläfrig wünscht, nach deiner eigenen Fasson glücklich zu sein. Nicht die kalte Philanthropie einer gewissenhaften Obrigkeit, noch auch die Sorge eines Gastgebers, der sich für das Wohlbefinden seiner Gäste verantwortlich fühlt, so nach dem Motto, habt ihr alles, was ihr braucht? Sondern das verzehrende Feuer selbst, die Liebe, welche die Welten erschuf, beharrlich wie des Künstlers Liebe zu seinem Werk, herrisch wie eines Menschen Liebe zu seinem Hund. Wir haben einige Hundebesitzer hier, könnt ihr euch das vorstellen, man hat ihn lieb. Fürsorglich und ehrwürdig, wie eines Vaters Liebe zu seinem Kind, eifersüchtig, unerbittlich, streng wie die Liebe zwischen den Geschlechtern. Jesus will nichts von dir, er will etwas für dich, weil er dich liebt. Und offensichtlich ist die Art, wie dieser Gott liebt, eine ganz andere Liebe als die Liebe, die wir uns oft so drunter vorstellen. So, für die Bibelkenner, die jetzt sagen, warum ist er ja nur ein Autor, wo ist denn da die Bibel? Lies Sprüche 3, Hebräer 12, da steht es nochmal anders. Und ich merke, diese Liebe, mit der dieser gute Hirte unterwegs ist, die hinterfragt mich, die konfrontiert mich, die macht was mit mir. Und manchmal fühlt sich das gar nicht so gut an, geliebt zu werden mit so einer Liebe, weil ich im Kontrast zu seiner Liebe merke, wie klein meine Liebe oft ist. Und dass meine Liebe oft eher eine Selbstliebe ist. Und da konfrontiert er mich, weil er mich liebt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus meinem Leben und das ist jetzt einfach für euch zum Abgleich. Vielleicht kennt ihr das oder könnt es euch besser vorstellen. Also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad so durch die Gegend, fast jeden Tag, bringe irgendwelche Kinder irgendwo hin. Und dann habe ich so an bestimmten Punkten mir so Gebetsroutinen überlegt, wo ich für Sachen bete. Ist jetzt nichts Zwanghaftes, es ist einfach
damit es passiert, bete ich hier und da. Und dann bin ich diese Woche unterwegs und bete dann so voll feurig, so, ja, Herr, will dir folgen und Liebe und mehr von dir. Und höre mich dann selber, wie dieses Gebet unterbrochen wird, weil ich einen Verkehrsteilnehmer ausschimpfen muss, der zu langsam gefahren ist. Dann denkst du, ah, ey, ich merke meine Liebe zu meiner Pünktlichkeit und meinem Chakra, ich schaffe das hier, To-Do-Liste erledigen, ist oft so viel größer als Nächstenliebe im Straßenverkehr. Ich sag, ah, okay, Jesus, da hast du mir den Spiegel vorgehalten. Ich kenne das so, meine Liebe zu meinem Komfort ist oft selbst größer als die Liebe zu meinen Liebsten, wenn ich genervt reagiere, weil sie es wagen, König Daniel bei seiner Lektüre zu stören. Ich sag, ah. Ich merke es und ich finde es total cool. Ich freue mich total, dass heute ein Gast da ist. Keine Sorge, ich lasse dich voll anonym hier sitzen, so, ich sage gar nichts so. Aber ich freue mich immer, wenn Leute, die sonst nicht zur Kirche so kommen, da sind und will das immer so gern teilen. Aber manchmal geht es mir eben anders. Da bin ich im Sportverein und ich merke meine Liebe zu meinem Ruf, meinem Image, was könnten die anderen in der Sportumkleide von mir denken, war letzte Woche größer als die Liebe zu diesen Menschen und zu sagen, hey, komm doch mal dazu. Wie cool, dass du heute hier bist. Kennt ihr es? Man will so gern, dass es sich gut anfühlt, aber man merkt, oh, Jesus hat noch mehr für mich. Der lässt mich nicht so, eben weil er mich liebt, weil ich ihm nicht egal bin. Und damit diese lebensverändernde Liebe Raum gewinnt, muss ich mich öffnen oder kann mich eben dagegen entscheiden. Und an der Stelle möchte ich ganz gern das Evangelium platzieren, also diese Kernbotschaft des Christentums. Jesus hat ja so einen krassen, einzigartigen Anspruch. Er sagt, ich bin der Hirte, ich bin Gott, ich quatsch dir in dein Leben rein. Aber Jesus tut auch etwas Einzigartiges für uns. Weißt du, überall geht es darum, dass wir etwas tun, damit wir akzeptiert werden. Ja, kauf die richtigen Sachen, dann bist du akzeptiert. Oder kauf bloß nicht die falschen Sachen, damit du korrekt bist, damit du geliebt und angenommen bist in unserem Circle of Friends hier. Oder in Religion, tu dieses, pilgere, sprich die richtigen Gebete für ein vorbildliches Leben, damit du geliebt wirst. Und hier lesen wir, der gute Hirte, er gibt sein Leben hin, er tut etwas, weil du bereits geliebt bist. Weil du bereits geliebt bist, macht Jesus etwas für dich. Er geht den ersten Schritt. Der gute Hirte stirbt für die Schafe und eröffnet ihnen so den Zugang zum Leben. Das ist das Angebot. Und ich liebe das, das so zu erleben, dass Jesus mir Angebote macht und für mich sorgt. Meine Frau und ich haben das so, diese Versorgung immer wieder mal erlebt, dass wir nicht wussten, wie wir uns Dinge vielleicht materiell leisten können. Und aus dem Nichts ist da auf einmal zum Teil großzügig Geld und wir können Dinge anschaffen. Wir erleben die Heilung des guten Hirten. Wir sind eine Gemeinde, die total, also hier gibt jede Menge Ärzte und Pfleger und alles Mögliche in unserer Gemeinde. Wir stehen, nimm Medikamente, Therapie, alles gut. Aber wir beten auch für Heilung und glauben, dass Gott heilen kann. Und im Namen von Jesus, dass Leute geheilt werden. Und in dem Moment sind Schmerzen weg. Nicht immer, aber wir erleben das, dass der gute Hirte heilt. Aber wisst ihr was? Die coolsten, die besten Sachen sind nicht die, wo Jesus etwas für uns tut und mir etwas schenkt, sondern die besten Momente sind die, wo Jesus einfach da ist. Seine Nähe ist das beste Angebot und das möchte ich euch gerne als drittes unterbreiten. Wir haben jetzt gesehen, wie Jesus ist, ein guter Hirte, wild und furchtlos. Wir haben gesehen, was ihn antreibt, Liebe. Und jetzt sehen wir, wo soll das denn alles hinführen? Ab Vers 14 bis 16. Ich aber bin der gute Hirte. Ist cool, ne? Wenn du bis jetzt gepennt hast, er wiederholt es einfach nochmal. Steig jetzt in die Predigt ein. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Schon mal krass irgendwie, dass die sich kennen und man sich kennen soll und so. Ich gebe mein Leben für die Schafe und jetzt zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen, dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. So, was sagt er da? Er redet jetzt ja in dem Moment gerade zu jüdischen Leuten und hat die wissen ganz viel über Gott und den Messias und so weiter. Und Jesus sagt, aber das reicht mir nicht. Da gibt es noch viel mehr Menschen, die hören müssen, dass sie geliebt sind, dass ich einen Plan für ihr Leben habe, dass ich sie führen will, dass ich Gutes mit ihnen vorhab. The Germans oben im Norden, die müssen das auch noch mitkriegen. mehr. Ich will Leute erreichen. Und was ist das Ziel? Mehr ist ja nicht einfach nur ein Ziel. So ist auch bei uns nicht das Ziel, dass einfach mehr Popos auf den Stühlen sitzen, sondern was ist das Ziel? Ihn zu kennen. In seine Nähe zu kommen, in diese Herde zu kommen. Jesus kennen, das ist das Ziel von all dem. Habe ich jetzt nicht übrigens als eine Slide mit, fällt mir nur gerade ein. In Johannes 17, also 7 Kapitel später, wird Jesus gefragt oder er betet, das ist das ewige Leben, Doppelpunkt. Also das ist das Leben in Fülle. Und alle sind gespannt, was kommt jetzt? Ist das die Mittelmeerjacht? Ist es Wolke 7 irgendwann mal, wenn wir sterben? Was ist das ewige Leben? Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, Doppelpunkt. Und in dem Moment ist es so still wie hier gerade. Dich, den lebendigen Gott, kennen. Erleben, dass Gott eine Person ist, die echt da ist und mich meint. Das ist ewiges Leben. Das ist ihn kennen. Was bedeutet nun kennen? Ich mache jetzt mal ein bisschen was Interaktives. Also, wer von euch weiß, wer ich bin? Ein paar melden sich nicht. Leute, ihr müsst zuhören, ich habe mich vorgestellt. Oder es ist einfach nur so, Kinderkram, ich nehme mit. Okay, wer von euch kennt mich? Das sind weniger. Und wir merken, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Kennen. Ich weiß, wer Olaf Scholz ist, ich kenne den aber nicht persönlich. Und in der Bibel ist es genauso, dass im Hebräischen noch viel mehr als bei uns es einen Unterschied zwischen Wissen und Kennen gibt. Kennen ist Wissen aus einem Umgang. Das Bibellexikon beschreibt Kennen als etwas Wissen aus Erfahrung, Wissen aus einer Beziehung heraus. Das ist Kennen. Und darüber redet Jesus. Ich mache es noch ein bisschen deutlicher. Ich wusste lange, was eine Wasserbahn ist und ich habe eine Frau geheiratet, die Freizeitparks und Achterbahnen liebt. Weil ich meine Frau liebe, habe ich auch vom Tag 1 unserer Ehe das mit ihr durchgezogen. Sie in der Achterbahn, ich draußen und habe den Rucksack gehalten. Ja, Unterstützung so. Muss ja einer für sie beten, während sie da drinnen so durchmacht. Aber ich wusste, was eine Wasserbahn ist, aber ich kannte das Gefühl nicht, bis vor ein paar Jahren meine Familie mich dann überredet gekriegt hat und ich bin in diese Wasserbahn gestiegen. Und vorher wusste ich ja schon, wie es ist, da fährt man rückwärts, da fährt man vorwärts, da wird man nass, aber nun kenne ich das Gefühl aus Erfahrung, aus dem persönlichen Erleben. Und es war gut, ja. Und es war gut. Und das ist das, was Jesus will. Jesus will was für dich, nicht etwas von dir. Was will er? Ein enges Verhältnis. Das geht ganz zurück zum Anfang der Bibel. Das, was Menschen verloren haben. Da wird beschrieben, wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes, für die Nähe. Und auch das ist ein Angebot für dich. Weißt du, wir haben hier eine ganze Menge schlauer Menschen. Starke Frauen, starke Männer in diesem Raum. Aber das kann kippen zu einem Einzelkämpfertum, dass sein Leben eine One-Woman-Show wird oder eine One-Man-Show. Und das Angebot von Jesus ist, nicht dich deines Intellekts zu berauben oder so gar nicht, sondern komm rein in eine Beziehung mit mir. Lass uns gemeinsam dieses Leben erleben, das Abenteuer. Und deswegen meine Frage, kennst du Jesus? Ich glaube, die Frage ist besonders wichtig, wenn du dich als Christ bezeichnest. Kennst du Jesus? Denn zu wem redet Jesus über das Kennen? Zu gläubigen Menschen. Da sind gläubige Menschen und offensichtlich hat Jesus trotzdem das Bedürfnis, mit ihnen darüber zu reden, dass man Gott kennen sollte und dass es einen Unterschied zwischen Kopfwissen und persönlicher Beziehung gibt. In Matthäus 22, 29 sagt Jesus zu Theologen, den Sadduzäern, ihr kennt weder die Bibel noch die Kraft Gottes. Also die wussten, was in der Bibel steht, aber es hat nichts mit ihnen zu tun gehabt. Die wussten, Gott kann Wunder tun, aber sie haben es nie erlebt. Und ich glaube, das ist eine reale Gefahr für auch so eine Gemeinde, die viel im Kopf unterwegs ist wie die unsere. Jesus sagt, ihr kennt weder die Bibel noch die Kraft Gottes. Kennst du Jesus? Das ist dein Angebot. Ihn kennenlernen persönlich. So, wie kann es gehen? Wenn du jetzt hier sagst, okay Daniel, ich will mir das mal, will mich dem nähern, Gott kennenlernen, wie geht das? Gute Nachricht, es fängt nicht mit dir an. Auch hier geht Jesus den ersten Schritt und ich habe es bereits vorgelesen. Wir schauen nochmal auf Vers 16, da sagt Jesus, wie kommen Leute in seine Nähe? Ich muss sie herführen. In meiner anderen Bibel steht da bringen, ich muss sie bringen. Die Bibel wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben und dieses Bringen, Argo, bedeutet leiten, führen, ziehen oder auch verhaften. Verhaftet werden von Jesus. Zeigt schon mal, also ich bin da nicht der aktive Teil, sondern er macht was. Es fängt mit Jesus an. Jesus erzählt eine Geschichte in einem anderen Evangelium, Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wieder Hirte und Schaf. Der Hirte steht für ihn und der Schaf steht für dich. Und dieses Schaf verläuft sich im Leben, dieser Mensch verläuft sich irgendwie im Leben. Und die Frage ist dann, wie kommt dieser Mensch wieder zurück in die Nähe? Wie kann wieder so ein gemeinsames Erleben stattfinden? Jesus sagt, es ist der Hirte, der sich auf den Weg macht. Und er geht dann nicht zum Schaf und sagt, ey Schaf, wollen wir zusammen zurück? Sondern was macht der Hirte? Er nimmt dieses Schaf und er packt es auf seine Schultern. Er bringt es. Und hier ist das nächste Störgeräusch für dich. Sich von Jesus tragen lassen? Hä? Moment mal, ich bin doch eine starke Frau. Ich bin doch ein unabhängiger Mann. Ich brauche das doch nicht, dass ich getragen werde. Jesus, ich weiß selber, wie das Leben funktioniert. Ich habe hier meinen Plan, meinen 5-Jahres-Plan. Ich mache mein Ding. Und wenn du sagst, nee, guck mal in die Bibel. Da gibt es so Leute wie Petrus, die sagen, ey, du kannst allen die Füße waschen, aber mir nicht. Da gibt es Leute, die aus dem engsten Kreis von Jesus sagen, Jesus, das mit dem Kreuz, keine gute Idee. Ich verrate dir mal meinen Plan. So. Und das ist, glaube ich, unsere Gefahr. Dieses Stör, sich von Jesus hinterfragen lassen. Ey, lässt du dich von Jesus bringen oder lässt du dich von deinem Stolz abbringen? Oder von deiner Intelligenz, deiner körperlichen Kraft? Lässt du das zu, dass er dich bringt? Ich weiß nicht, ob das Schaf irgendwann kapituliert hat und er es einfach festgehalten hat, aber es ist nicht der Jesus, an den ich glaube. Da ist der Impuls. Und ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen, weißt du, es gibt ja einen Unterschied zwischen ich höre die Stimme Gottes und ich höre auf die Stimme Gottes. Wisst ihr, was ich meine? Ich kriege den Impuls von Gott und ich reagiere auf den Impuls. Okay, wie kann man sich führen lassen? Wie bringt der gute Hirte uns? Er ist ja nicht sichtbar hier. So eine Sache kann genau Alpha sein. Du bist irgendwie neu in Kirche oder beschäftigst dich ganz frisch mit dem christlichen Glauben. Wir haben diese Serie von Abendterminen, wo wir uns genau damit beschäftigen. Was ist Gebet? Warum überhaupt beten? Wie geht Gebet und so weiter? Kostet nichts, kannst jederzeit raus. So, aber es ist nur eine Einladung. Und niemand wird dich zwingen, Gott sei Dank, und so soll es sein. Und du kannst sagen, boah, dafür habe ich keine Zeit. Interesse habe ich schon, aber keine Zeit. Oder du gehst dem nach und lässt dich bringen, führen. Aber wenn du kein Interesse hast, musst du auch nicht hin, das ist schon klar. Aber vielleicht ist es für andere von euch, dass ihr vor einer Entscheidung steht. Und das ist eine Entscheidung, die Glauben erfordert, die euch aber hilft, in einem Erleben Gott kennenzulernen, tiefer kennenzulernen. Und ihr fragt euch, hey, gebe ich diesen Impuls nach? Vielleicht ist es ein prophetisches Wort weitergeben, ein evangelistisches Gespräch, für Heilung beten, was immer es ist. Aber du sagst, oh, nee, ich bin wie Daniel in der Männerumkleide. Und Gott kennen. Wie kann das aussehen? Jesus will nichts von dir, er will was für dich. Leben in Fülle, ewiges Leben in seiner Nähe, mit einer lebensverändernden Liebe unter seiner Führung und zu seinen Konditionen. Wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt gleich reagieren. Ich erkläre dir, wie das geht. Also, wenn du sagst, boah, ich könnte so einen Hirten gebrauchen, ich habe das noch nicht ganz verstanden oder ich brauche eine Erinnerung, der mich beschützt oder der mich heilt, der mich führt, ich brauche irgendwie eine Idee, eine Orientierung. Wenn du sagst, ey, ich will mich verändern lassen, weil irgendwie ist es auch Murks, so durch den Straßenverkehr zu spazieren. Ich will mich hinterfragen lassen oder ich will Jesus kennen, ich will neu seine Nähe suchen. Dann kannst du ein ganz altes Gebet gleich mit mir sprechen. Dieses Gebet ist 3000 Jahre alt. Es wurde von dem Hirtenkönig David geschrieben, Psalm 23. Und es gibt es auf allen Kontinenten, in allen Sprachen und so weiter. Und es ist so faszinierend. Er hat diesen Text geschrieben 1000 Jahre, bevor Jesus in Johannes 10 all die Dinge gesagt hat, die ich gerade erzählt habe. Und trotzdem finden wir da ganz viele von diesen Elementen wieder, sich führen lassen, den Tisch decken lassen, Schutz und so weiter. Wenn du das möchtest, können wir dieses Gebet gleich zusammen sprechen. Wir können das hier auch schon am Beamer einmal zeigen. Und dann beten wir das so als Reaktion auf diese Predigt, wenn du willst, dass der gute Hirte dich führt. Wenn du magst und kannst, steh doch gern zu diesem Gebet mit mir auf und dann sprechen wir das gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.